Also ich habe da neulich über ein wirklich bizarres historisches Detail gelesen. Stell dir vor, im ersten Jahrhundert gab es Männer, die, die so verzweifelt versucht haben, in diese griechische Leitkultur reinzupassen, dass sie sich extrem schmerzhaften medizinischen Eingriffen unterzogen haben.
Oh ja, das war eine wilde Zeit.
Wahnsinn, oder? Die wollten allen Ernstes ihre Beschneidung rückgängig machen. Weil, weißt du, kulturelle Zugehörigkeit, die war damals alles. Und sie war vor allem zutiefst physisch. Man trug seine Identität quasi direkt am Körper.
Genau. Die Grenzen zwischen dem, was man als wir und die anderen bezeichnet hat, die waren wirklich in Stein gemeißelt und durch absolute, unüberwindbare Rituale abgesichert.
Absolut. Und genau da wollen wir heute ansetzen, wenn du uns gerade zuhörst. Willkommen zu unserer heutigen ausführlichen Analyse. Wir schauen uns nämlich eine Situation an, wo plötzlich ein Typ namens Philippus auftaucht. Und der wischt all diese Jahrhunderte alten eisernen Regeln einfach mit etwas Wasser und einer simplen Taufe am Straßenrand vom Tisch.
Richtig. Wir tauchen heute tief in eine faszinierende historische Fallstudie ein. Grundlage dafür ist eine Vorlesung von Dr. Craig Keener. Es geht um das 8. Kapitel der biblischen Apostelgeschichte. Und also diese alten Texte, die sind wirklich voll von Berichten über Machtkämpfe, Wandel, Dämonaustreibungen und magische Praktiken.
Und ganz wichtig für dich als Zuhörer, wir betrachten diese Dinge heute rein analytisch. Wir geben das als historische Zeugnisse wieder, völlig neutral, ohne da jetzt irgendwie eine religiöse Position zu beziehen.
Genau. Und wenn wir das so neutral betrachten, dann offenbart sich ein ziemlich universelles Muster. Wir sehen nämlich, dass die echten, also die weltverändernden Schockwellen fast nie in irgendwelchen hochoffiziellen Konferenzräumen entstehen.
Ja, leider nicht in der Zentrale, ne?
Eben, die beginnen an den Rändern der Gesellschaft, bei den Außenseitern. Und sie werden oft von Menschen vorangetrieben, deren Namen später einfach vergessen werden. Die sogenannten Unsung Heroes, die stillen Helden.
Und genau diese Dynamik, die knöpfen wir uns heute vor. Wir haben dann nämlich diese etablierte Zentrale in Jerusalem. Die wollen alles schön ordnen, theologisch korrekt, schön bürokratisch.
Wie immer halt.
Genau. Und dann haben wir Philippus. Der ist da draußen an der Front und ignoriert die offiziellen Protokolle einfach komplett. Also, um zu verstehen, wie diese winzige Bewegung plötzlich die Weltkarte neu gezeichnet hat, müssen wir an einen Ort gehen, der für die Elite in Jerusalem quasi der absolute Albtraum war, nämlich Samaria.
Richtig. Dr. Keener verortet Philippus' Reise in die Region Samaria, genauer gesagt höchstwahrscheinlich in die Stadt Neapolis. Die wurde auf den Ruinen des antiken Sichem erbaut. Und um die Sprengkraft von dieser Reise wirklich zu kapieren, müssen wir uns diese toxische Feindseligkeit anschauen zwischen Juden und Samaritern.
Weil das war ja keine kleine nachbarschaftliche Rivalität, oder? So nach dem Motto, wir mögen den Fußballverein aus dem Nachbardorf nicht.
Oh nein, ganz und gar nicht. Das war ein tief verwurzelter, fast schon jahrhundertealter Hass. Das prägte den kompletten Alltag. Dr. Keener erzählt in der Vorlesung eine ziemlich bezeichnende Anekdote aus antiken Texten, um das zu illustrieren.
Oh, schieß los.
Also, da war ein samaritanischer Mann, der einen vorbeireisenden jüdischen Rabbiner verspottet hat. Er hat behauptet, dass der heilige Berg der Samariter, der Berg Garizim, der einzig wahre Berg sei. Seine Argumentation war, dass dieser Berg bei der Sintflut als einziger auf der ganzen Welt nicht überschwemmt wurde.
Aha, also quasi der ultimative theologische Flex. Er sagt, mein Berg ist höher und heiliger als euer Tempelberg in Jerusalem.
Exakt. Ein Frontalangriff auf das Fundament des Rabbiners. Und der Rabbiner war im ersten Moment tatsächlich sprachlos. Aber dann mischt sich sein Eselstreiber ein. Also ein ganz einfacher Assistent.
Krass, der Assistent.
Ja. Der kontert blitzschnell und sagt, naja, in der Tora steht aber ganz klar, dass nur die Berge von Ararat nicht überschwemmt wurden. Bam! Der Samariter war total beschämt von diesem theologischen Detail. Und die Legende besagt, dass der Rabbiner danach aus Respekt von seinem Esel gestiegen ist und seinen Assistenten hat reiten lassen.
Wahnsinn. Aber das zeigt ja, wie allgegenwärtig diese theologische Kriegsführung im Alltag war, oder?
Absolut. Wenn galiläische Juden nach Jerusalem reisten, haben die teilweise tagelange Umwege in Kauf genommen, einfach nur um keinen Fuß auf samaritanisches Gebiet setzen zu müssen.
Und genau in dieses Pulverfass marschiert unser Typ rein, Philippus, ein jüdischer Christ. Und er fängt einfach an, da drüben Samariter zu taufen. Ich meine, für die Zentrale in Jerusalem muss das doch wie Hochverrat gewirkt haben. Man lädt den historischen Erzfeind nicht einfach mal so eben in die eigene Bewegung ein.
Zumal Philippus ja auch noch ein Hellenist war, also einer, der sowieso schon ein bisschen zwischen den Stühlen saß.
Genau. Aber okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Warum genau war denn diese Taufe technisch gesehen so ein massiver Tabubruch für das System damals?
Das liegt an den physischen Eintrittsbarrieren. Wie du eingangs schon gesagt hast, Religion war körperlich. Samariter, die sich der Bewegung anschlossen, wurden von Philippus einfach nur getauft. Sie wurden nicht beschnitten.
Weil sie schon beschnitten waren, richtig. Die hatten ja ihre eigenen alten Traditionen.
Ganz genau. Und es gab in der Antike keine Zweitbeschneidungen. Die Quelle geht hier nämlich auf das Detail ein, das du vorhin erwähnt hast. Hellenisierte Juden haben teilweise durch das Vorziehen der Vorhaut versucht, das rückgängig zu machen.
Stimmt, wegen der griechischen Sportwettbewerbe, die man ja komplett nackt absolviert hat.
Na, und wenn so jemand dann später dachte, ach, ich will doch wieder voll dazugehören, dann war das physisch unmöglich. Das zeigt, wie endgültig diese Marker waren. Und Philippus? Der kommt da an und ersetzt dieses starre, elitäre System von physischer Zugehörigkeit plötzlich durch ein simples Ritual mit Wasser.
Er hackt quasi das System. Er baut einen Bypass um die ganzen alten Barrieren herum. Aber, und das ist ja immer so, wenn du ein altes Machtsystem ins Wanken bringst, dann stehen sofort die Leute auf der Matte, die vorher die Fäden in der Hand hatten. Und da kommt jetzt dieser Simon ins Spiel. Simon der Zauberer.
Ein ganz spezieller Charakter, ja.
Ich hätte ja irgendwie gedacht, dass in so einer hellenistischen Welt die Römer oder Griechen die absolute Elite der Magie stellen. Aber die Vorlesung sagt was anderes. Warum waren ausgerechnet jüdische Gelehrte damals so berühmt in der Magieszene?
Mächte kontrollieren kann, wenn man den echten, geheimen Namen einer Gottheit kennt. Und da kam die jüdische Tradition ins Spiel.
Wegen dem Namen Gottes.
Richtig. Aus Ehrfurcht wurde der Name Gottes, also JWHW, nicht mehr laut ausgesprochen. Die Konsonanten waren bekannt, aber die Vokale waren für Außenstehende ein absolutes Mysterium. Und für heidnische Magier wurde dieser unaussprechliche Name so zum ultimativen mystischen Code.
Wie so ein verlorenes Passwort.
Genau. Die haben mit endlosen Vokalkombinationen experimentiert, um diesen Code zu knacken. Wer auch nur behauptete, in die Nähe dieses Wissens zu kommen, der hatte enorme Autorität.
Das ist ja echt wie Industriespionage oder Hacking. Man sucht diesen Systemcode der Realität, um sich Adminrechte fürs Universum zu sichern. Und Simon hatte diesen Admin-Status in Samaria offenbar ziemlich erfolgreich für sich beansprucht, oder?
Er hat die Region komplett dominiert. Er nannte sich selbst die große Kraft Gottes. Justin der Märtyrer, das war ein Autor aus dem 2. Jahrhundert, der da ganz in der Nähe geboren wurde, der hat später aufgeschrieben, dass Simon dort fast schon als Inkarnation der männlichen Gottheit verehrt wurde. Und seine Partnerin Helena als die weibliche Entsprechung.
Krass. Der Typ war also nicht einfach so ein kleiner Straßenzauberer mit Kartentricks.
Nein, er war das absolute Zentrum des wirtschaftlichen und religiösen Machtgefüges dort.
Und dann kommt Philippus und bringt etwas Neues. Den Heiligen Geist. Wenn wir jetzt mal in Simons Kopf schauen. Der sieht doch in Philippus nicht einfach eine theologische Offenbarung, oder? Bedeutet das, Simon sieht den Heiligen Geist, den Philippus da bringt, einfach als das ultimative, geheime Premium-Software-Update für seine eigenen Zaubertricks?
Absolut. Für Simon ist Macht einfach eine handelbare Ware. Er sieht, was passiert, ist total beeindruckt und denkt sich, das kaufe ich mir. Er bietet ernsthaft Geld an, um dieses Monopol zu erwerben. Er will den Heiligen Geist selbst weitergeben können.
Wahnsinn.
Was hier wirklich faszinierend ist, Dr. Kiener vergleicht diesen Zusammenstoß in der Vorlesung mit ganz klassischen Machtbegegnungen aus dem Alten Testament, wie zum Beispiel Mose gegen die Magier des Pharaos. Hier prallen einfach zwei völlig inkompatible Weltbilder aufeinander.
Aber solche Clashes von Weltbildern, das ist ja nicht nur so ein antike Ding. Zieht die Quelle da auch Parallelen zu heute?
Ja, die Vorlesung greift moderne Berichte auf, um diese Mechanik greifbar zu machen. Dr. Kiener berichtet, und zwar rein als neutral beobachtender Wissenschaftler, von Vorfällen aus Indonesien oder Südafrika. Da gibt es Berichte über angebliche Hexendoktoren, die jahrelang über ganze Gemeinschaften geherrscht haben.
Und was ist mit denen passiert?
Die sollen, als sie mit neuen religiösen Bewegungen in Kontakt kamen, teilweise einfach in Ohnmacht gefallen sein. Und ihnen sind sprichwörtlich die magischen Amulette aus den Haaren gefallen. Ob man diese Berichte nun als reale Fakten ansieht oder nicht, sie veranschaulichen perfekt den totalen Schock. Simons Geschäftsmodell, sein Status als Gott, das alles kollabiert. Er trifft auf eine Kraft, die sich einfach nicht kaufen lässt.
Und dann kommt das Echo aus Jerusalem. Petrus, der inzwischen angereist ist, reagiert auf dieses Kaufangebot ja nicht gerade diplomatisch. Der sagt ihm quasi, du und dein Geld fahrt zur Hölle.
Ziemlich genau das, ja.
Wobei ich finde ja, die eigentliche Ironie ist, dass Petrus und Johannes überhaupt da sind. Die Zentrale schickt ihre wichtigsten Führungskräfte nach Samaria, um Philippus' Arbeit zu auditieren. Und das sind ausgerechnet die zwei, die ein paar Jahre vorher noch, laut Lukas 9, ein ganzes samaritanisches Dorf abfackeln wollten.
Stimmt, die wollten Feuer vom Himmel fallen lassen, weil man sie unfreundlich behandelt hatte.
Genau. Und jetzt stehen dieselben Typen da, legen denselben Samariter die Hände auf und beten für sie. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sieht man, wie schmerzhaft dieser Lernprozess für die Zentrale war. Die hätten das am liebsten alles schön strukturiert gehabt. Erst die Konversion, dann die Taufe, dann der Empfang des Geistes. Ein sauberer, bürokratischer Ablauf.
Mit Formular A38.
Genau. Aber der Geist, der wirkt völlig unordentlich. Manchmal kommt die Taufe zuerst, dann der Geist oder andersrum. Gott hält sich einfach an keine menschlichen Checklisten. Die Zentrale kann diese Dynamik am Rand der Gesellschaft eigentlich nur noch im Nachhinein abstempeln.
Und das bringt uns zu dem dramaturgisch vielleicht spannendsten Moment der ganzen Geschichte. Philippus hat also gerade den Jackpot geknackt. Erfolgreichstes IPO in Samaria, Machtmonopol des Magiers gebrochen, die Investoren aus Jerusalem sind an Bord. Er ist auf dem absoluten Höhepunkt. Und genau in dem Moment bekommt er von Gott einen Befehl, der einfach komplett absurd ist.
Er soll alles stehen und liegen lassen.
Und hier wird es wirklich interessant für uns heute. Stell dir vor, du bist dieser erfolgreiche Start-up-Gründer und plötzlich heißt es, schmeiß alles hin und geh mittags auf einer verlassenen Wüstenstraße spazieren. Ich meine, mittags. Das macht in dieser Region wegen der Hitze überhaupt keinen Sinn. Da macht man Siesta. Warum betont die Quelle dieses absurde Timing so sehr?
Solche scheinbar völlig irrationalen Anweisungen sind so ein wiederkehrendes Motiv in den Texten. Denk mal an den syrischen General Naaman. Der sollte sich ausgerechnet im schlammigen Jordan waschen, um geheilt zu werden. Solche Befehle brechen die menschliche Berechenbarkeit einfach auf. Man muss seine eigene Strategie aufgeben. Und das Resultat ist hier ja immens. Philippus trifft auf dieser völlig verlassenen Straße auf den allerersten vollständig heidnischen Konvertiten der ganzen Bewegung.
Da muss ich kurz einhaken. War der erste offizielle heidnische Konvertit nicht dieser römische Hauptmann Cornelius später in der Geschichte?
Guter Punkt. Cornelius war der erste Konvertit, der von Jerusalem offiziell protokolliert wurde. Aber der Mann auf der Straße war chronologisch gesehen der allererste. Und das war kein Nobody. Das war der Finanzminister, ein hochrangiger Hofbeamter der Königin Kandake.
Wobei Kandake ist kein Vorname, sondern ein Titel, oder?
Richtig. Das war der Titel der herrschenden Königinmutter im nubischen Reich Meroe. Das liegt im heutigen Sudan. Ein unfassbar reiches, unabhängiges Imperium mit globalen Handelsnetzen. Die Kunst dort hat diese Königinnen oft sehr füllig dargestellt, was damals das absolute Symbol für Reichtum und Macht war. Der Minister reiste in einem eigenen Streitwagen, was extremer Luxus war.
Okay, also der Mann schwimmt quasi im Geld und hat eine enorme politische Macht. Aber er hat auch ein massives Problem. Er trägt ein Stigma, das ihn religiös komplett zum Außenseiter macht. Er ist ein Eunuch. Wir lesen heute oft so einfach darüber hinweg, aber was bedeutete das damals konkret für ihn?
Das war ein extrem hartes soziales und religiöses Urteil. Männliche Diener am Hof wurden oft kastriert, um dynastische Probleme zu vermeiden. Aber in der antiken Welt, sowohl bei den Römern als auch bei den Juden, wurden Eunuchen zutiefst verachtet. Man hat sie als halbe Männer verspottet, sie galten als unrein. Und das Schlimmste für diesen Minister war seine religiöse Situation.
Er durfte nicht rein, oder?
Nein. Er hatte offensichtlich einen sehr tiefen Glauben an den Gott Israels entwickelt. Er ist tausende von Kilometern nach Jerusalem gereist. Aber im Buch Deuteronomium Kapitel 23 Vers 1, da steht ganz klar, dass Männer in seinem körperlichen Zustand niemals ein vollwertiges Mitglied der jüdischen Gemeinde werden durften. Er konnte vielleicht in die Vorhöfe des Tempels, aber die Tür zur wirklichen Zugehörigkeit, die war für ihn für immer verriegelt.
Puh, das ist echt zerreißend. Du hast die Ressourcen eines ganzen Imperiums, kaufst dir eine sündhaft teure Jesaja-Schriftrolle, aber du weißt tief drinnen, ich bin hier eigentlich unerwünscht. Ich werde nie dazu gehören. Und dann fährt dieser Mann durch die brütende Wüstenhitze und liest laut in seine Schriftrolle. Und die Vorlesung erwähnte ein cooles Detail. Leises Lesen im Kopf, das gab es damals fast gar nicht, oder?
Genau. Texte wurden deklamiert, laut gesprochen. Und Philippus, der da in der Wüste steht, hört das. Er rennt zu diesem Streitwagen. Dr. Kiener beschreibt das als ein perfektes göttliches Setup.
Und es passt ja auch sprachlich perfekt, nicht?
Ja, die Schnittmengen sind der Wahnsinn. Philippus ist Hellenist, spricht Griechisch. Der Minister nutzt Griechisch für seine internationalen Geschäfte und liest zufällig eine griechische Übersetzung von Jesaja. Die Kommunikationsebene ist sofort da, ganz ohne kulturelle Hürden.
Und was er da liest? Jesaja 53. Er liest von jemandem, der unschuldig leidet, der gedemütigt wird, dem Nachkommen und Gerechtigkeit verwehrt werden. Der Minister fragt dann, ja, von wem redet der Prophet hier? Und man spürt förmlich, wie dieser Text den Minister trifft. Er liest von einer Figur, die genauso verachtet und körperlich, naja, gebrochen wurde wie er selbst.
Er erkennt seinen eigenen Schmerz in diesem alten Text. Und die Antwort von Philippus führt zu einer kompletten theologischen Revolution. Sie kommen an ein Wadi, also ein Flussbett, das wohl gerade durch Regen Wasser führte. Und der Minister fragt, was hindert mich daran, getauft zu werden?
Eine unfassbar aufgeladene Frage, wenn man seine Vorgeschichte bedenkt.
Jahrelang hat das System ihm gesagt, dein Körper hindert dich, du bist unrein. Aber Philippus schiebt das alles beiseite. Er lässt alle bürokratischen Regeln hinter sich und tauft diesen Mann einfach mitten im Nirgendwo am Straßenrand.
Und auch da bricht Philippus ja wieder mit sämtlichen strengen Ritualen, oder? Ich meine, Rabbiner hatten doch super krasse Regeln für sowas.
Oh ja, die formalen Anforderungen waren extrem. Konvertiten mussten eigentlich komplett nackt in einem speziellen rituellen Bad untertauchen. Spätere Rabbiner haben sogar diskutiert, dass eine Taufe ungültig ist, wenn auch nur ein winziger Bohnenfaden zwischen den Zähnen steckt, weil das Wasser den Körper dann nicht vollständig umschließt.
Wahnsinn, Bohnenfäden.
Ja, und hier passiert es spontan, mitten in der Natur, voll bekleidet, während einer Geschäftsreise. Philippus ignoriert die formalen Hürden völlig.
Und kaum ist der Minister aus dem Wasser, wird es total abgefahren. Die Quelle sagt, Philippus wird vom Geist, Zitat, entrückt. Er taucht plötzlich in der Stadt Aschdod wieder auf. Warte mal, wie bei so einem Sci-Fi-Transporterstrahl. Er löst sich in Luft auf.
Das wirft eine wichtige Frage auf, nämlich wie historische theologische Analysen mit solchen Texten umgehen. Dr. Kiener analysiert das streng am Text. Er betont, dass die Quelle das nicht als Metapher meint. Es wird als reales, physisches Ereignis beschrieben. Kiener verweist auf Befürchtungen im Alten Testament über den Propheten Elia, der auch vom Geist weggetragen werden könnte.
Und er zieht ja auch moderne Vergleiche, richtig?
Genau. Wieder völlig neutral berichtet er von Schilderungen aus Indonesien, wo Missionsgruppen angeblich Distanzen, für die man eine Woche Fußmarsch bräuchte, an einem einzigen Tag zurückgelegt haben wollen. Er nutzt das nicht als Beweis, sondern um zu zeigen, dass die antike Quelle eine Erfahrungswelt beschreibt, die in manchen Kreisen bis heute als real wahrgenommen wird.
Okay, also Philippus taucht in Aschdod auf und wandert dann in den Norden nach Caesarea. Und das ist ja wieder kein Zufall. Caesarea war ein massives kulturelles Pulverfass. Da gab es später dieses furchtbare Massaker zwischen Syrern und Juden, das den jüdisch-römischen Krieg ausgelöst hat. Und genau in dieser explosiven Stadt baut Philippus sein Leben auf und bereitet wieder den Boden vor.
Er ist der Inbegriff des Wegbereiters, der Pionier. Er geht zu den verhassten Samaritanen, er tauft den ersten Heiden aus Afrika, er geht nach Caesarea. Aber das Erstaunliche ist, den Applaus der Geschichte bekommt jemand anderes. Petrus reist Jahre später nach Caesarea, tauft dort Cornelius und bekommt die ganze theologische Anerkennung aus Jerusalem. Philippus bleibt der stille Vorarbeiter im Hintergrund.
Das muss doch extrem frustrierend sein, oder nicht? Du reißt dir förmlich ein Bein aus, durchbrichst Mauern und am Ende hält ein anderer die Eröffnungsrede.
Dr. Kiener zieht da eine sehr schöne persönliche Parallele. Er selbst war in seiner Jugend ein überzeugter Atheist. Und eines Tages hat er auf der Straße 45 Minuten lang mit ein paar völlig namlosen Christen gestritten. Dieser zufällige Streit hat sein ganzes Leben verändert. Und diese Leute haben nie erfahren, was aus ihm geworden ist.
Sie blieben namenslos.
Genau. Für China sind das die Philippusse unserer Welt. Die Helden aus der zweiten Reihe. Sie machen die harte Arbeit an der Front, in den Grauzonen, aber ihre Namen stehen auf keinem Denkmal.
Also, was bedeutet das alles? Wenn du uns jetzt zuhörst, wir neigen ja in unserer Gesellschaft echt dazu, immer auf die großen Hauptdarsteller zu starren. Die Tech-CEOs, die bekannten Politiker oder eben Leute wie Petrus. Wir denken immer, ah, da oben im Rampenlicht, da wird Geschichte gemacht.
Aber die echte Mechanik von Veränderung sieht meistens anders aus. Es sind die unsichtbaren Pioniere, die in die kulturellen Risse gehen, die ihren Ruf riskieren, um Marginalisierten die Tür zu öffnen. Sie durchbrechen die alten Protokolle und verschwinden dann lautlos. Ohne Philippus hätte die Zentrale in Jerusalem diesen globalen Wandel wahrscheinlich niemals hinbekommen.
Und da möchte ich dich, der hier zuhört, mal ganz direkt fragen, wo in deiner Branche, in deinem Unternehmen oder auch privat starrst du vielleicht nur auf die Chefetage? Wer sind die Leute im Hintergrund, die Unsung Heroes, die gerade jetzt ohne großes Budget und Titel die echten Veränderungen treiben? Und ich möchte dir einen provokanten Schlussgedanken mitgeben. Denk nochmal an diesen afrikanischen Finanzminister. Der kletterte nach der Taufe in seinen Wagen und fuhr zurück in sein riesiges reiches Imperium Merue. Ein Reich mit Handelswegen bis nach Indien. Wir wissen historisch nicht genau, was er da bewirkt hat. Aber stell dir das mal vor. Wie viele gigantische globale historische Netzwerke begannen eben nicht in einem Konferenzraum, sondern durch ein scheinbar zufälliges, nie aufgezeichnetes Gespräch zwischen zwei Fremden auf einer brütend heißen Wüstenstraße. Welche Wüstenstraßengespräche ignorierst du heute, einfach weil du sie für nicht wichtig genug hältst?